Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Jetzt bereiche ich dich.
Kniend am immer gleichen Ort.
Sehr gut. Du, wird langsam Sommer, ich freue mich, ne? Also fühlt er sich gerade also noch nicht so an, aber es wird langsam
Düsseldorf
Sommer.
Düsseldorf jedenfalls fühlt sich nicht richtig nach Sommer an. Nee. Aber ich freue mich auch. Nicht. Ich freue mich auf die Fußball-Europameisterschaft und so. Über jeden warmen Tag.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist, wir bereiten gerade, deswegen bin ich wahrscheinlich im Kopf schon ein bisschen im Sommer, bin gerade im Kopf ein bisschen schon in Mexiko, weil wir eine Amerika-Reportage vorbereiten rund um diesen Wahlkampf. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie immer, in welcher Verfasstheit dieses Land ist, Richard. Und ich wollte heute mit dir genau darüber sprechen, über Amerika, insbesondere über Donald Trump und die Frage, was dort eigentlich gerade juristisch passiert. Im Moment schaut nicht nur das ganze Land, sondern die ganze Welt auf nicht nur einen, sondern auf mehrere Prozesse. Es geht aktuell um 4 Strafverfahren mit insgesamt 91 Anklagepunkten. Es fällt immer wieder das Wort historisch. Der erste amerikanische Präsident mit Strafverfahren. Dazu kontrastiert sehr hart dann so andere Kommentierungen. Wie oft schläft er ein? Die Pornodarstellerin, das Schweigegeld, die arme Frau, die gleichzeitig irgendwie seinen Sohn zur Welt bringt, während er im Golfclub mit irgendwelchen Playmates und zweifelhaften anderen Figuren Spaß oder auch nicht Spaß
hat. Also eine Frau, die mit Donald Trump zusammen ist, die weiß sowas. Die kann davon nicht überrascht gewesen sein. Das kann die mir nicht erzählen. Also ich glaube, das ist ja, also ist ja kein Mensch, der sich so als etwas ganz anderes entpuppt, als das, was man im ersten Eindruck von ihm denkt. Und ich denke, eine Frau, die Donald Trump kennenlernt und von ihm ein Kind kriegt und so weiter, wusste, was sie tat.
Möglicherweise. Es geht um die Frage, ob er Schweigegeld an einen Pornostar, an Stormy Daniels bezahlt hat.
Genau, was an sich jetzt nicht strafbar ist.
Was an sich nicht strafbar ist und auch die Fakten dahinter sind ganz interessant. Also er sagt, ich hatte keinen Sex mit ihr. Sie sagt, er hatte schlechten Sex mit mir, weil es war nicht wirklich ergiebig. Also sozusagen die wirklich harten Fakten werden wir da nicht rankommen, das weiß man nicht.
Will ich auch nicht wissen.
Will man auch nicht wissen?
Nee, will mir das auch nicht vorstellen. Donald Trump beim Sex will ich mir gar nicht erst vorstellen. Und deswegen, mich interessieren diese Details überhaupt nicht.
Genau, interessiert überhaupt keinen Menschen. Was interessant ist Folgendes, Richard. Es fällt immer wieder von ihm, auch wichtig in dem Kontext, das Wort Witch Hunt, Hexenjagd. Ja. Mittlerweile nennt er sie eine Biden-Hexenjagd. Und es geht um ein Gefühl, von dem ich sagen würde, es ist wert, mal darüber nachzudenken, dass viele mittlerweile auch in Amerika haben, das kann man auch weltweit beobachten, sozusagen die Frage, werden immer häufiger politische Prozesse mit Hilfe der Justiz entschieden? Also Politik und Rechtsprechung, die plötzlich immer schwieriger voneinander zu trennen sind. Und das siehst du nicht nur in Amerika, das siehst du auch bei uns. Ja, Björn Höcke steht gerade vor Gericht, gegen Maaßen wird gerade ermittelt und so weiter. Die Frage ist, wem nützen diese Prozesse? Bringt das sozusagen den Delinquenten wirklich zur Strecke? Oder ist es sogar umgekehrt, profitieren diese Leute am Ende davon, weil man ihnen am Ende nicht wirklich was nachweisen kann und sie können sich dann als Märtyrer und Opfer inszenieren.
Also ich denke, das kommt ja erstmal von Fall zu Fall an, wie berechtigt eine solche Anklage ist oder wie stark das Motiv ist, einen Prozess zu führen. Also wenn Donald Trump dafür angeklagt wird, dass er zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen hat, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Anklagepunkt, der ist auch völlig unverzichtbar.
Genau.
Das heißt, man muss also bei jedem einzelnen Anklagepunkt gucken, ist das dahinter letztlich eine Bagatelle oder tatsächlich nichts anderes als der Versuch, jemanden politisch fertig zu machen, oder ist das wirklich möglicherweise eine Straftat und sogar in dem Fall Sturm aufs Kapitol eine sehr erhebliche Straftat.
Genau.
Viel mehr kann man ja gar nicht machen als amerikanischer Präsident. Also ich finde, das müsste alles mal sorgfältig unterschieden werden.
Lass uns da mal reingehen, Richard, weil es, wie gesagt, wirklich interessant ist. Rieke Havertz hatten wir in dieser Woche in der Sendung, Kollegin von der Zeit, die sagt, diese Anklage jetzt, ne, wegen der Pornodarstellerin, die ist aus juristischer Sicht wahrscheinlich richtig. Also es ist sozusagen eine eine mittelgroße Schweinerei, die da passiert ist. Ja, also er zahlt ihr Schweigegeld über seinen Anwalt.
Genau, das müssen wir vielleicht noch im ersten Schritt sagen. Also die Tatsache, dass er mit dieser Pornodarstellerin irgendwas schlechten oder keinen Sex oder so erlebt hat, das ist eine völlig uninteressante Sache und die ist mit dem Schweigegeld ja im Prinzip auch aus der Welt.
Richtig, und selbst Schweigegeld zu bezahlen ist nicht
überhaupt
strafbar.
Nicht strafbar, ja? Sondern genau. Die Art, wie er das Schweigegeld deklariert hat oder verschleiert hat, ist das Problem, oder?
Ja, das ist das Problem. Also geht es um $130,000. Das ist ganz interessant, ne? Da gibt es David Packer, gibt es. Das ist eine sehr zwielichtige Figur eines üblen Revolverblattes in Amerika, The National Enquirer. Das ist so ein richtiges Drecksblatt. Und es ist ein Freund von Trump. So, und die haben sich irgendwann mal getroffen, als klar wurde, wir gehen das jetzt an. Ich steige jetzt ein um das Rennen für die Präsidentschaft. So. Und dieser David Packer sagt, Trump, pass auf, wir fahren jetzt eine Strategie, die ist bekannt als Catch and Kill. Ja, das heißt, wenn es über dich ein paar üble Geschichten gibt, und es war davon auszugehen, dass es sie gibt, wie wir jetzt ja auch wissen, dann werden wir die einkaufen, werden die Leute sozusagen vom Markt wegkaufen und dann werden wir aber als Revolverblatt, das sowas sonst sofort veröffentlichen würde, das in dem Fall nicht machen. Weil wir sind Kumpels und deswegen werden wir das nicht veröffentlichen, sondern wir kaufen die einfach vom Markt, die Geschichte, und lassen sie dann irgendwo in unserem Giftschrank verschwinden. Einmal bei einem Pförtner, der da irgendwie am Trump-Building unterwegs war und der die schöne Geschichte zu erzählen hatte, dass Trump irgendwo ein uneheliches Kind hat. Dafür gab es, glaube ich, dann $30,000. Dann war nochmal ein Playmate am Start, die auch irgendwie Spaß mit ihm hatte. Mhm. Auch die wurde vom National Enquirer weggekauft. Und dann kam Stormy Daniels, diese Pornodarstellerin, die dann aber eine Summe aufrief, die diesem David Becker, dieser zwielichtigen Chefredakteursfigur, zu viel waren. Gesagt, nee, Freunde, pass auf, so viel Kohle ist mir die Freundschaft zu dir jetzt doch nicht wert. Das macht ihr jetzt mal schön alleine. Und dann hat er dem eine Absage erteilt. Und dann hat Michael Cohen, der Anwalt von Trump, ein Mann mit einer sehr, wie soll man sagen, aerodynamisch wertvollen Frisur, hat dann über eine Tarnfirma dieser Stormy Daniels diese $130,000 zukommen lassen. Und dann passierte Folgendes. Trump bezahlt ihm dann die Kohle in kleineren Beträgen von, ich glaube, $34,000-$35,000 zurück. Mhm. Und weil er auch immer sozusagen daran denkt, wie man die eigene Steuererklärung ein bisschen optimieren kann, sagt er, pass auf, ich zahle dir nicht $130,000, wir tun so, als wären es $420,000. Dann können wir das auch besser von der Steuer absetzen und lohnt sich auch deutlich mehr. Mhm. Das ist eigentlich die Geschichte. Und das ist sozusagen eine mittelgroße Schweinerei. Ich würde mal sagen, ja, in der Welt von Donald Trump eigentlich
ist das eine Bagatelle.
Standard.
Genau.
So, und dann machen die das und das kommt dann raus und dann sagt man, okay, pass auf, Freunde, das ist jetzt hier aber eigentlich ja genau genommen Wahlkampfhilfe, weil da wird sozusagen Wahlkampf damit gemacht. Du bezahlst Geld, damit eine miese Geschichte über dich nicht rauskommt, die dir im Wahlkampf schaden könnte. Die Frage ist, und ich habe viele Kommentierungen diesbezüglich gelesen, ist das der ganz große, miese, schwere Korruptionsfall? Ich habe da meine Zweifel und Juristen haben sie offensichtlich auch und sagen, das riecht so ein bisschen nach politischen Prozessen. Und es gibt Leute, die sagen, so ein Justizpräsidentschaftswahlkampf, der wird diese Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft erstens weiter vorantreiben und auch die Politikverdrossenheit der Leute auf ein neues Niveau bringen.
Natürlich. Die Trump-Anhänger werden sich ja nicht von ihm abwenden deswegen, sondern die werden sagen, guck mal hier, wie zerren die das da raus und dann drehen die das noch und versuchen ihn also damit Prozessen zu überziehen. Damit kommt er in einen heroischen Opferstatus rein, von dem wir jetzt noch nicht genau wissen, wie es ausgeht, aber bei dem man sich durchaus vorstellen kann, dass es ihm unterm Strich am Ende mehr nützt als schadet. Zumal ich jetzt mal vermuten dürfte, dass er wegen dieser Schweigegeld-Falschdeklaration und dieser Stückelungen und dieser Dinge, dafür geht er ja nicht in den Knast. Also da wird er vielleicht im Zweifelsfall nochmal eine Geldstrafe zahlen.
Ja, die Gegner von Joe Biden, die sagen, nee, eure wahre Absicht ist eine ganz andere. Eure wahre Absicht ist, diesen Mann jetzt in der heißen Wahlkampfphase aus dem Verkehr zu ziehen. Mhm. Der muss nämlich an 4 Tagen in der Woche, muss der da antreten, nur Mittwoch nicht. Das heißt, von von möglichen 7 Wahlkampfauftritten in einer Woche sind 4 quasi schon mal weg. Mhm. Das ist sozusagen der Vorwurf. Und darüber beklagt er sich auch ständig und sagt, es kann doch nicht sein, dass ich in diesem kalten Gebäude rumsitzen muss, irgendwie während Joe Biden ausgerechnet in Florida vor meiner eigenen Haustür in Ruhe Wahlkampf machen kann.
Und, ist denn Biden gesundheitlich dazu in der Lage, so dermaßen viele Wahlkampfauftritte zu machen?
Ja, das ist ja das andere ist ja Drama.
Auch ein ich meine, die Energieleistung, ne, bis zum Herbst. Mhm. Also pausenlos vom Bundesstaat zu Bundesstaat und da Reden zu halten und das ja nicht nur 10 Minuten. Mhm. Das ist ja auch eine irrsinnige Herausforderung.
Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Diese Gerontokratie, diese amerikanische, die ja auch zu einem unglaublichen Frust führt, weil viele Wähler sagen, du pass auf, ich möchte weder den einen noch den anderen wählen, aber wo ist die Alternative? Ja. Und nochmal zurück zu diesem Prozess. In Amerika werden Verbrechen in so Klassen eingeteilt, ne? So wie bei uns die Eier. Handelt sich um ein Verbrechen der Klasse E, niedrigste Kategorie im Staat New York, ja? Mhm. Und das heißt, keiner geht wirklich davon aus, dass der zu diesen im schlimmsten Fall 4 Jahren Gefängnis verurteilt wird, sondern wahrscheinlich wird es irgendwie auf eine Geldzahlung, was auch immer, hinauslaufen. Ja. Dazu kommt, dass der Kronzeuge ist Michael Cohen, dieser ehemalige Anwalt von Trump, mit dem er sich mittlerweile völlig verstritten hat. Mhm. Ein Typ, der selber wegen Korruption und anderer Dinge im Knast gesessen hat.
Ein Arschloch Deluxe, das die Fronten gewechselt hat.
So, und der mehrfach auch Meineide geschworen hat. Der ist mehrfach dabei erwischt worden.
Ja, das ist auch ein super Zeuge.
Genau, das ist der Punkt. Es ist also
welchen Sinn macht das dann noch, wenn man weiß, der hat das sowieso schon ein paar Mal nicht ernst genommen.
Richtig. So, und dann muss man dazu noch wissen, amerikanische Staatsanwälte, auch Richter und so weiter, die werden gewählt. Ne? Und die haben entweder ein demokratisches oder ein republikanisches Parteibuch oder stehen der ein oder anderen Partei nahe. Das heißt, es riecht sozusagen da an dem Punkt nach einem politischen Prozess und es macht es jemandem mit Trump unglaublich einfach, sich als Opfer und einer Hexenjagd, wie er es immer wieder sagt, zu inszenieren. Und die Frage ist, was das sozusagen macht auch mit unserer Demokratie, wenn man sich mal anschaut. Eigentlich ist es ja wünschenswert, ne, dass die mächtigste Demokratie der Welt eine starke Justiz hat. Mhm. Aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Fälle es sind, um die es mittlerweile geht, dann merkt man, die Grenzen zwischen Rechtsprechung und Politik verwischen immer mehr.
Ja. Genau. Ja. Ja, und dann hast du am Ende Wahlkämpfe, wo es dann Usus wird, deinen politischen Gegner mit, können ja auch erfundene Anschuldigungen sein. Du wirst im Zweifelsfall irgendwas finden oder erfinden und so weiter und dann gehört das zu Wahlkämpfen ganz normal dazu. Mhm. Was übrigens der große Nachteil ist, das alles lenkt von politischen Inhalten ab.
Das ist der Punkt.
Ja, es ist ja das, was ich ja sowieso schon seit langer Zeit betraue, ne? Diese Yellow-Pressisierung von Wahlkämpfen. Dass es halt immer noch nur noch um Personen geht und das in einer Zeit, wo Personen, sagen wir mal in Deutschland jedenfalls, gar nicht so irrsinnig viele große Unterschiede überhaupt machen. Also diese Zeit, wo Männer Geschichte machten, wie das früher hieß, ja, Frauen gilt das natürlich auch. Das ist natürlich, sagen wir, in einem Land wie Deutschland heute ausgesprochen schwierig gewesen, weil die Handlungsspielräume immer kleiner sind, innenpolitisch, außenpolitisch auch und. Und da alles so aufzublasen, ne, und ganz, ganz stark immer weiter an Personen festzumachen, also im Positiven die Person als grandios rauszustellen, was natürlich mit dem politischen Personal in Deutschland auch nicht so einfach ist. Mhm. Und auf der anderen Seite, oder als zu dämonisieren, ja, oder im Zweifelsfall noch mit Prozessen zu überziehen, das ist natürlich alles so, ne, das Gegenteil von dem, wie sich Verfassungsväter mal eine gut funktionierende Demokratie vorgestellt haben.
Genau.
Aber wir verstehen uns richtig, ne? Die Tatsache, dass das alles gemacht ist, bedeutet nicht, dass man nicht seinen politischen Gegner verklagen sollte, wenn es sozusagen hinreichend seriöse Zeugen gibt und wenn es wirklich ernstzunehmende Straftatbestände gibt. Da wollen wir ja nicht gegenreden. Wir haben ja nur eher die Befürchtung, dass das ein inflationäres Ausmaß angenommen hat und dass es immer dubioser
wird. Richtig, das ist der Punkt. Es gibt sozusagen andere Verfahren. Es gibt ja insgesamt 4, habe ich ja vorhin gesagt. Zum Beispiel in Maine und in Colorado haben Gerichte entschieden, dass Trump nicht mehr auf diesen Wahlzetteln auftauchen darf. Ja, also wir wollen den nicht als Präsidentschaftskandidaten, weil wir der Meinung sind, der hat, Stichwort 6. Januar, der hat zum Umsturz aufgerufen, der hat Menschen dazu gebracht, das Kapitol zu stürmen. Damals sind 5 Menschen auch gestorben, ja. Ich habe mit einem dieser Sicherheitsbeamten mal ein längeres Interview geführt, Michael Fanone. Das habe ich bis heute im Hinterkopf, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was der erlebt hat, der dann mitten in diesem wirklich wütenden Mob einen schweren Herzinfarkt erlitten hat. Der dachte, okay, ich sterbe jetzt, die haben ihm die Waffe entrissen. Und dieser Mann ist schwer traumatisiert davon. Der hat einfach Dienst gehabt an dem Tag und versuchte, das Kapitol, wenn man es groß machen will, die Demokratie zu verteidigen und ist dabei fast ums Leben gekommen.
Aber es geht. Nee, wir reden ja tatsächlich, also der Anklagepunkt lautet quasi auf Staatsstreich.
Richtig, das ist der
Punkt. Ja, und wenn er dafür angeklagt und verknackt würde, dann müsste er für sehr, sehr lange ins Gefängnis.
Genau. Es gibt aber nochmal einen anderen interessanten Prozess oder gab einen, auch in New York. Und den muss man sich auch nochmal anschauen. Und auch das ist so ein Verfahren, wo die Leute dann sagen, ah, das ist aber komisch, es gibt ein Wort, das mittlerweile in Amerika eigentlich fast jeder kennt, victimless. Also ein Verfahren ohne Opfer. Und ich habe mir viel dazu angesehen, das ist sehr interessant. Donald Trump ist ein notorischer Lügner, ja, der Anekdoten erfindet und der schummelt beim Golfen und sagt, ich habe da jetzt zweimal gewonnen, zufälligerweise auf seinem eigenen Golfplatz, stellt sich hin und sagt, ich verkaufe jetzt die Bibel. Das ist das wichtigste Buch in meinem Leben und I have many of them. Also ich habe gleich mehrere davon, ja, von dieser wunderbaren Trump-Bibel. Und dann wurde er immer mal gefragt, was denn eigentlich seine Lieblingsstelle in der Bibel sei. Und da sagte er, also ich will da jetzt nicht irgendeine bestimmte Stelle, einen bestimmten Psalm rezitieren, weil das ist mir echt zu privat und zu persönlich.
Oh ja, und er ist natürlich tiefgläubig. Ja, eben. Ja. Also, wenn der in seiner Kemenate sitzt, kannst du dir gar nicht vorstellen, wie dir die Augen gen Himmel dreht.
Das meine ich. Ja. Das heißt, der Typ ist ein Lügner. So, und es gab einen Prozess über seine Schummeleien in Sachen Immobiliengeschäfte, ja. Und ist gestolpert über die Märchen, die er und auch seine Söhne und seinen Finanzchef und seinen Buchhalter und so weiter erzählt haben. Die haben sozusagen sich günstige Kredite erschlichen mit falschen Angaben. Also haben ihre Immobilien deutlich, deutlich höher bewertet und das sind unfassbare Zahlen.
Ich glaube, das macht man schon mal so in der Branche. Das ist wahrscheinlich jetzt keine Spezialerfindung von Donald Trump.
Nee, aber die Details sind bei Trump immer so schön süffig und so schmutzig. Er hat zum Beispiel auch immer gesagt, dass sein Penthouse, in dem er lebt, im Trump Tower, 3000 Quadratmeter groß sei. Dann haben Leute mal angefangen nachzuforschen und da flog dann auf, dass es ungefähr nur 1000 Quadratmeter groß ist, ja, was immer noch deutlich opulenter ist als eine kleine Studentenbude, aber halt eben auch fast dreimal kleiner, als es in den offiziellen Formularen der Banken stand. Und es ist
aber wichtig. Hältst du das denn nicht für denkbar, dass Trump da von seinem Architekten beschissen wurde, der ihm, um seine Eitelkeit zu schmeicheln, 3000 gesagt hat und das vielleicht auch irgendwie abgerechnet hat als Leistung und Trump hat nie nachgemessen?
Nein. Ich halte Donald Trump an einem Punkt für einen totalen Profi, nämlich wenn es um Immobilien geht. Es gibt zum Beispiel sein Anwesen Seven Springs, ja, außerhalb von New York. Achtfach überbewertet. Das Trump-Building an der Wall Street ungefähr um 100 Millionen Dollar zu hoch bewertet. Dann der Trump Park Avenue um das Siebenfache übertrieben. Sein Anwesen in Mar-a-Lago, ja, das schöne Ding da, was schön ist, eine Geschmacksfrage, in Palm Beach in Florida, von ein paar Dutzend Millionen auf über 700 Millionen aufgeblasen, ja. Also Faktor 26. Das heißt, der Trick war immer der gleiche. Also wenn du Kredite willst, dann sagst du, pass auf, ich habe wahnsinnig wertvolle Immobilien und so weiter und deswegen könnt ihr mir ruhig ein paar Millionen und Milliarden mehr geben.
Genau.
Und dann zahle ich weniger Zinsen. Und wenn es dann zur Steuererklärung kommt. Zinsen
bei der Bank und du lockst Investoren.
So, und wenn es dann.
Die dich für viel potenter halten, als du bist.
Genau. Und wenn es zur Steuererklärung kommt, dann sagst du, nee, pass auf, wir haben nochmal nachgerechnet, das ist alles doch ein bisschen weniger wert.
Dann geht das alles in die Gegenrichtung.
Genau. Deswegen müssen wir auch ein bisschen weniger Steuern zahlen. Es wird man sagen, warte mal, was ist daran jetzt eigentlich neu? Ich sag mal, René Benko als Stichwort. Ja, das war das Geschäftsmodell von René Benko in Österreich. Mhm. Deswegen steht ja auch dieser schöne Elbtower hier in Hamburg jetzt so herrenlos irgendwie rum. Und viele Dinge. Das ist etwas.
Aber die Tatsache, dass es nicht neu ist, macht es ja nicht weniger anrüchig, ne? Das müsste man auch sagen. Nee,
genau.
Also grundsätzlich sind diese Geflogenheiten problematisch, weil du bist ja davon ausgegangen, es gibt keine Geschädigten und das ist ja nicht ganz richtig.
So. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Jetzt passiert Folgendes. die Profis aus der Immobilienbranche sagen, Freunde, wo ist das Thema? Das machen wir alle und das haben wir immer schon so gemacht. Es kommt ein Richter und sagt, nee, pass auf, das kann man ja nicht sagen, dass da kein Schaden entstanden ist und es auch keine Opfer gibt. Das ist interessant, ne? Also die Banken, die vielleicht geschädigt sich fühlen könnten, sagen alle, insbesondere die Deutsche Bank, sagen, nein, nein, nein. Also wir haben damit kein Problem, weil dieser Trump, der war immer sehr verlässlich, dem haben wir viele Kredite gegeben, aber hat sie auch immer sehr pünktlich zurückgezahlt. Also für uns war das ein guter Kunde. Also niemand regt sich sozusagen offiziell auf. Es gibt auch keinen Ankläger in dem Sinne, keinen Menschen, der sagt, Achtung, mir hat das massiv geschadet. Aber der Richter sagt, die Öffentlichkeit, die Gemeinschaft, das Gemeinwesen wurde geschädigt. Ja, und das ist uns ungefähr 355 Millionen Dollar wert. Ja, das soll dieser unrechtmäßige Gewinn sein. Das sind die Steuereinnahmen, die dem Staat entgangen sind und so weiter. Und die sind zuzüglich Zinsen jetzt gefälligst abzuliefern. So. Und dann kommen natürlich gigantische Summen dabei heraus und auch da wieder, ne? Richter sind gewählt, haben möglicherweise ein demokratisches Parteibuch. Man greift zurück auf ein Gesetz aus den 1950er Jahren, das sehr, sehr selten zur Anwendung gekommen ist. Trump sagt, ich bin der Einzige, gegen den dieses Gesetz jemals zur Anwendung gekommen ist, was schon wieder gelogen ist, weil es kam zur Anwendung, unter anderem gegen ExxonMobil, hier den großen Mineralölkonzern, und interessanterweise sogar gegen Trump selber. Der hatte schon mal Ärger deswegen, hat sich aber vorher verglichen und rausgekauft. Sagt einfach, das macht die jetzt nur, um mir im Wahlkampf maximal zu schaden. Und auch da wieder so ein Thema, ne? Du kannst dich nach so einer Geschichte jedes Mal wunderbar als Opfer inszenieren. Du sagst, guck mal, niemand regt sich auf. Das ist mein ganz normales Geschäft. Ich habe niemandem was zuleide getan. Nicht mal die Deutsche Bank regt sich auf. Das ist ein politisches Verfahren.
Gut, also da fallen mir natürlich mehrere Sachen zu ein. Erstmal finde ich das interessant, dass das ist ja bei Populisten sehr beliebt, die Opferrolle anzunehmen. Und wenn man jemanden weiß wie Donald Trump, von dem man weiß, dass er in sehr, sehr vielen Bereichen seines Lebens mehrfach und mit großem Stolz Täter in alle Himmelsrichtungen gewesen ist, sich dann also einen auf Mitleid zu machen und sagen, guck mal, was bin ich für eine arme Sau und was macht man mit mir? Also gerade wenn man so eine Charakterstruktur hat wie Donald Trump, finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen jämmerlich. Na, die Karte zieht vielleicht bei seinen Anhängern, aber eins von beiden muss er sich schon entscheiden. Entweder ist der große, starke Mann, da muss er einstecken können. Ja, oder er ist die Heulsuse, die sich als Opfer eines politischen Prozesses sieht. Ich finde diese Mischung aus diesen beiden Rollen ziemlich unerträglich.
Ja, es ist wahr. Ist auch jemand, der jetzt seine Anhänger anbettelt, ne, verschickt E-Mails und so weiter und sagt, mach mal ein bisschen Kleinspenden und so weiter, aber ich bin ein bisschen klamm. Fällt auch keinem großartig auf, stört auch keinen, dass der Milliardär, der er immer vorgibt zu sein, dann aber andererseits kleine Leute anbetteln muss, damit sie ihm in seinem Wahlkampf helfen.
Es gibt eigentlich überhaupt nichts, was Donald Trump falsch machen kann. Also ich glaube, der hat Anhänger, die verzeihen alles.
Genau.
Na, was interessant ist. Wir reden von der Hälfte des wähnenden Amerikas.
Ist richtig.
Die also bereit sind, jeden Blödsinn zu verzeihen. Bis hin zum mutmaßlichen Staatsstreich. Das ist schon irre. Wobei man sagen muss, das ist wahrscheinlich auch nicht neu. Es gab ja eine Menge US-amerikanischer Präsidenten mit Dreck am Stecken und trotzdem ist es dann häufig so gewesen, Richard Nixon, ja, weil also sozusagen die ganzen Abgründe von dessen Charakter, extremer Alkoholismus, ein Mensch, der sich in seinen Kreisen nur unflätig ausdrückte, der Choleriker war und über den man auch sonst sehr, sehr schwierig irgendein positives Wort findet, um seinen Charakter zu beschreiben. Und er hatte trotzdem eine riesige Fangemeinde.
Es war. Wenn man das so hört, dann würde man sagen, naja gut, also diese Dinge, möglicherweise muss man die nicht so hochhängen. Medial ist das natürlich alles wahnsinnig ergiebig, ja, wenn man diese Zahlen hört. Wenn man dann hört, dass der allein im letzten Jahr 50 Millionen Dollar nur für Anwaltskosten ausgegeben hat, dann wird einmal so die Dimension klar. Auf der anderen Seite die große Frage, Richard, wo gehst du wirklich rein? Also wo muss man es wirklich machen? Und an welcher Stelle muss man sagen, okay, dieser Prozess ist möglicherweise nicht so schlau? Oder anders gefragt, muss eine unabhängige Justiz nicht immer wenn jemand klagt und wenn es sozusagen einen begründeten Verdacht gibt und völlig egal, ob es einen Geschädigten gibt, ein Opfer gibt oder nicht oder ob der Prozess aussieht wie ein politischer Prozess oder nicht. Aber wenn da ein Verdacht im Raum steht und egal wie groß oder klein er ist, im Fall vom 6. Januar sehr, sehr relevant und im Fall von Schweigegeld an eine Pornodarstellerin eher mittelrelevant, muss eine Justiz dann trotzdem jedes Mal tätig werden?
Ich denke schon. Also ich glaube, es ist eine rhetorische Frage. Also in dem Moment, wo Verdacht auf eine Straftat vorliegt, muss die Staatsanwaltschaft ermitteln. Also insofern ist das, geht der Vorwurf geht eigentlich nicht dahin. Also wenn ihn jetzt jemand anzeigt und meint, das hätte jetzt eine Größendimension, deswegen er strafrechtlich verfolgt werden soll, dann ist es natürlich die Aufgabe der Justiz, das zu prüfen und zu gucken, was ist dran. Nur das führt natürlich am Ende dazu, also ich denke eher so, das Problem liegt bei den Leuten, die jetzt in dem einen oder anderen Fall, nicht bei allem, beileibe nicht bei allem, was ihm zur Last gelegt wird, ihn mit Prozessen überziehen in Hülle und Fülle. Also wir haben es doch mit einer doppelten Maßlosigkeit zu tun. Wir haben auf der einen Seite einen Menschen, dem jegliche Charaktereignung für das Amt des amerikanischen Präsidenten fehlt. Wir haben einen Menschen, von dem wir wissen, das ist ein Gauner, ein Schlitzohr, ein Betrüger, ein Heuchler, ein Lügner, der in seinem Leben keine Dummheit ausgelassen hat an politischen Parolen und. Also eine in dieser Form maßlose Figur. Also ich meine, es gab schon hochproblematische amerikanische Präsidenten. Ich hatte Nixon genannt, George W. Bush zähle ich auch dazu. Aber jemand, der so von seiner Charakterstruktur, also sozusagen alles auf sich vereinbart, was eigentlich völlig unmöglich ist. Das ist die eine Maßlosigkeit. Die andere Maßlosigkeit ist, darauf zu reagieren, indem man ihn mit einem Unmaß von Prozessen überzieht. Berechtigten, über die wir gar nicht diskutieren müssen. Und anderen, wo man sich sagt, naja, muss man sich da mit dieser Gewalt dahinter klemmen und sich dann im Zweifelsfall noch auf fragwürdige Zeugen verlassen.
Und verliert man es am Ende
also,
sogar?
Im Grunde genommen ist das Ganze doch eine würdelose Veranstaltung. Ein Verfall der Sitten. Ja, Politik wird ein Schlammbassin. Und vor allen Dingen, der Abnutzungseffekt.
Genau.
Es kann durchaus sein, dass Trump durch das alles durchkommt. Und wenn er durch das alles durchgekommen ist, dann hat sich das alles, was man gegen ihn vorgebracht hat, als ausgesprochen zahnlos erwiesen. Also die Justiz in diesem Fall und mit ihren harten Anklagepunkten, ne, wie im Zweifelsfall Aufruf zum Putsch oder zum Staatsstreich und so weiter. So, und dann, was ist dann? Also wenn dann man sieht, du kannst eigentlich alles machen. Du kannst zum Sturm aufs Kapitol aufrufen, du kannst das machen, du kannst deine Immobilien falsch bewerten, den Steuerzahler prellen. Du kannst dein Schweigegeld da versuchen, von der Steuer abzusetzen oder hinterrücks irgendwie anderweitigen Zwecken zuzuführen und so weiter. Du kannst eigentlich jede Sauerei machen. Das ist ja das, was dann am Ende übrig bleibt. Und das ist auch das Risiko. Wenn du diese ganzen Dinge wirklich anklagst und du verlierst am Ende, ja, oder der kommt mit Geldstrafen nach Hause und wird trotzdem amerikanischer Präsident, dann hast du ja ein eindrucksvolles Beispiel dafür gegeben, dass du mit den Mitteln der Rechtsstaatlichkeit an diesen Mann nicht rankommst. Mhm.
Genau.
Und dann weiß man, der Mann, der jetzt dieses Land regiert, ja, ist ein zigfach wegen allen möglichen Delikten zu hohen Geldstrafen verurteilter Gangster und so weiter. Aber so ist halt die USA. Macht uns nichts aus. Wir wählen den trotzdem. Was soll dann die ganze Moral, wenn sie dann am Ende nichts anderes mehr ist, als ein Mittel, das in einem großen Schmierentheater benutzt wird? Also am Ende leidet die Demokratie darunter, die Vorstellung eines liberalen Staates leidet darunter und jegliche Würde und Respekt vor Politik und Staat.
Zumal, und das ist sozusagen die sehr bittere Pointe an der Geschichte, es gibt ja zwei Strafverfahren, die wirklich von echter politischer Brisanz sind. Ne? Das eine, Sturm aufs Kapitol, haben wir schon drüber gesprochen. Das andere, Wahlmanipulation in Georgia. Ja, am 2. Januar 2021 ruft Trump den Staatssekretär von Georgia, Brad Raffensperger, so heißt er, ein Republikaner, an und fordert ihn auf am Telefon, das kann man auch hören, 11.780 Stimmen zu finden. Weil es ist genau die Zahl, die nötig war, um Bidens Sieg zu verhindern. Das heißt, der Vorwurf ist, Trump versucht, Beamte dazu zu bringen, ihren Amtseid zu verletzen. Das ist natürlich absolut nicht trivial. Das zweite ist der 6. Januar. haben wir eben schon drüber gesprochen, Anstiftung zum Staatsstreich. 5 Menschen verlieren dabei ihr Leben. Der hetzt diesen Mob auf, verbreitet die Lüge von der gestohlenen Wahl. Es sterben 5 Menschen. Das ist eine gravierende Anklage und geht direkt in das Herz der amerikanischen Demokratie, so sagt das MRT-Wissen. Und da hat er auch recht. Das Problem ist nur, es ist extrem unwahrscheinlich, im Gegensatz zu den beiden Verfahren, über die wir gerade gesprochen haben, die, sag mal, die Bling-Bling-Verfahren, es ist extrem unwahrscheinlich, dass diese 2 wirklich zentralen Verfahren noch vor der Wahl abgeschlossen sein werden.
Ja.
Wenn wir mal einen Blick in unser Land werfen, Richard, ne? Deutschland, völlig andere Kategorie und so weiter, aber Björn Höcke, der jetzt auch mal wieder vor Gericht steht und ähnlich wie Trump nie wirklich mal belangt werden konnte. Da gibt es immer wieder Leute, die ihn anzeigen und so weiter, aber so richtig was rauskommt dabei nie. Wenn es einem nützt, dann ist es am Ende immer Björn Höcke selbst, der sagen kann, guck mal, ich werde hier ständig...
Das muss man auch sagen, wegen deutlich kleinerer Dinge vor Gericht.
Ja, ich sage ja, andere, ganz andere Kategorie. Jetzt geht es um diese Parole, ne? Alles für Deutschland. So, ist eine Nazi-Parole und so weiter. Und ich höre dieser Tage mit großem Erstaunen auch Leute wie zum Beispiel Rupert Scholz, den du natürlich kennst, ehemaliger Verteidigungsminister, CDU-Staatsrechtler, ein Mann, der sich wirklich auskennt, sagt, er versteht das alles nicht, versteht die ganze Aufregung nicht. Und er sagt, selbst ich, und nochmal, es ist nicht irgendjemand, es ist Rupert Scholz, sagt, selbst ich, muss ich mich mal ehrlich machen, wusste das nicht.
Nee, ich auch nicht. Also das wusste ich nicht. Also es ist ja nicht so, als ob ich mich nicht ausgiebig mit dem Dritten Reich beschäftigt hätte. Aber dass der Satz, den du gerade zitiert hast, dass dieser Satz eine Parole der SA gewesen ist oder die Parole der SA gewesen ist, wusste ich nicht. Und ich kenne auch niemanden, der das weiß. Und ich bin ziemlich sicher, dass schon Hunderttausende von Menschen diesen Satz in irgendeinem Kontext mal benutzt haben, ohne dass ihnen diese Verwendung klar war. Und auch nicht wussten, dass das Zitieren dieses Satzes, weil man es ja gar nicht als Zitat empfunden hat, dass das strafbar ist.
Also Rupert Scholz sagt, das ist lächerlich, das zu machen, diesen Prozess zu führen. Ich würde immer sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, du redest über jemanden, der ist Geschichtslehrer gewesen.
Wir wissen von Björn Höcke, dass er gerne mit solchem Vokabular kokettiert. Na, dass er früher auf Marktplätzen aufgetreten ist und immer von Deutschlands ruhmreicher, tausendjähriger Geschichte gesprochen hat. Na, und da fällt einem natürlich sofort die Assoziation ein, das tausendjährige Reich und das Nazi-Jargon und so weiter. Und er würde dann sagen, nö, wieso, ne? Seit dem Mittelalter, seit dem Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, sind wir ein großes Land und ich habe das doch nicht gesagt. Also, dass er damit kokettiert, dass er es vielleicht auch gewusst hat, dass er damit seine Klientel ein bisschen bedient hat oder ein verstecktes Signal geschickt hat, ist durchaus möglich. Ich zweifle nur daran, wie man das in einem Prozess rausfinden will.
Ja, das ist der Punkt.
Denn das wird er mit Sicherheit nicht sagen, sondern der wird sagen, das habe ich nicht so gemeint. Richtig. Und wer will ihm denn das Gegenteil beweisen?
Das war ja so eine Kaskade, so eine rhetorische Figur. Er hat ja gesagt, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Genau, kann man sich immer darauf zurückziehen und sagen, guck mal, das war ja eigentlich nur eine Steigerung. Das war ja.
Ich meine, im Zweifelsfall wird es juristisch nicht darauf ankommen, ob Höcke in dem Moment diese Assoziation im Kopf gehabt hat und ob er das absichtlich benutzt hat, um seine Klientel zu triggern.
Was ich ihm unterstelle, eindeutig.
Also, was ich ihm auch unterstellen würde, aber eben nicht beweisen kann. Genau. Das ist ja gerade der Haken da dran. Ne? Also vermuten können wir das, ne? Aber es ist ja was anderes, das zu vermuten oder es eben beweisen zu können. Auf der anderen Seite ist es so, ich meine, dass sich um eine Losung handelt, die verboten ist und auf einer politischen Kundgebung geäußert wurde, ist es natürlich nicht unwahrscheinlich, dass er am Ende bestraft wird, zu einer wahrscheinlich nicht allzu hohen Geldstrafe.
Ich glaube trotzdem, dass wir da als Demokratie als Gesellschaft ein echtes Dilemma haben, weil natürlich kann man sowas nicht durchgehen lassen. Es gibt einfach Regeln in diesem Land.
Und dann also hat was sich verboten jeder, ist verboten.
So, ne? Was, genau. Ja. Und das ist dann so. Und ich sag mal, Unwissenheit schützt an dem Punkt dann auch vor Strafe nicht. Und das mit der Unwissenheit ist in seinem besonderen Fall als jemand, der sich ja so
nicht
viel
so glaubwürdig,
mit Geschichte beschäftigt, nicht wirklich glaubwürdig. Aber das Dilemma besteht darin, dass er natürlich das nehmen wird, und das ist auch die Parallele zu Amerika, zu Trump, er wird das nehmen und sagen, guck mal, das ist die Hexenjagd, haben wir denn keine anderen Sorgen in diesem Land? Und gleichzeitig hast du zum Beispiel ganz anderer Fall, unendlich viel komplizierter, wahnsinnig schwer. Aber die Hauptermittlerin im Cum-Ex-Verfahren ist jetzt zurückgetreten, ja, weil sie sagt, ich werde hier nicht so ausgestattet von der Justiz, wie ich es bräuchte, um dieses Verfahren wirklich so zu führen, wie man das führen muss. Mhm. Und beides gehört nicht zusammen, sei ausdrücklich gesagt. Nee,
es gehört nicht zusammen, aber es wird zusammen wahrgenommen und man genau wird gesagt, ja, hier wird so etwas, bei diesem Satz, da wird ganz, 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 ganz genau hingeschaut.
Richtig.
Ja, und dann wird dann, da schlägt der Rechtsstaat zu.
Richtig.
Ja, und bei den großen Sauereien mit vielen Geschädigten und so weiter, ja, wo da wird ein Auge zugedrückt.
Der Steuerzahler geschädigt wird, genau, das ist das Gefühl, das ist das Störgefühl. Und wenn wir...
Das wird bedient jedenfalls.
Richtig. Und wenn wir immer wieder festhalten, dass es heute so einfach ist wie noch nie, genau solche Bilder, solche Dinge zu benutzen, zusammenzurühren auf unglaublich vielen Plattformen und jeder mittlerweile sein eigener Sender sozusagen ist, dann ahnst du, wie groß das Dilemma ist, das da auf uns zukommt.
Ja.
Neulich eine Kollegin im Handelsblatt hat einen sehr, sehr guten Kommentar dazu geschrieben, über genau diese zunehmende und weltweit sichtbar werdende Vermischung sozusagen zwischen Politik und Justiz und die Frage, an welchem Punkt das System möglicherweise sozusagen sich selber wirklich schadet und dysfunktional wird. Das ist nämlich das Spannende daran. Ne? Und die Frage ist, was das jetzt alles macht. Also ich muss dir ehrlich sagen, diese amerikanische, zum Schluss noch ganz kurz als Gedanke, diese amerikanische Präsidentschaftswahl, ich bin immer vorsichtig mit solchen Begriffen, aber die würde ich tatsächlich als Schicksalswahl beschreiben, weil ich immer das Gefühl hatte, als Trump 2016 gewonnen hat, da stand er wie so ein fünfjähriger Junge im Süßwarenladen, und zwar im größten Süßwarenladen der Welt und sagte, hoppla, wie bin ich denn hier reingekommen? Der war selber am allermeisten davon überrascht, dass er am Ende diese Wahl gewonnen hat und hat eigentlich bis zum Schluss nicht wirklich verstanden, glaube ich, wie dieses Geschäft funktioniert.
Man hat ja den Eindruck, dass das Amt nicht wirklich verstanden.
Genau, und es gab viele gute Leute, muss man auch sagen, die immer wieder in der Lage waren, glaube ich, im Hintergrund ihn von den schlimmsten Dingen abzuhalten. Aber jetzt wird das anders. Ich glaube, Trump 2.0 wird eine andere Geschichte.
Ja, ich höre das auch schon, Markus. Und es gibt ja auch viele, viele Leute, die die US-amerikanische Politik gut kennen oder meinen, Donald Trump gut zu kennen, was, glaube ich, nicht einfach ist, die das sagen. Aber ich bin immer noch nicht sicher, weil ich kann nicht unterscheiden, was davon ist Wahlkampfrhetorik, ja, um zu sagen, jetzt aber, wenn der Mann, und dann passiert das, dann treten die Amerikaner aus der NATO aus und dann wird alles wirr und dann verwandelt sich das Land im Zweifelsfall in eine Diktatur und der hebelt die Verfassung aus und so weiter. Es ist natürlich auch Wahlkampf, ja. Und wenn du den Trump auf diese Art und Weise dämonisierst und ihn also noch viel schlimmer machst, als er möglicherweise in Wirklichkeit ist, dann hoffst du, seine Wähler abzuschrecken. Deswegen bin ich immer nicht sicher, ob das so kommt. Ich würde mir da überhaupt keine Prognose zutrauen. Kann sein, dass das so ist. Ja, dass der zweite Trump völlig entfesselt ist, weil nun gar nichts mehr zu verlieren hat vielleicht. Und weil er ja auch in einem Alter ist, wo er dieses Amt nicht mehr ewig wird ausführen können und so. Und dass er dann tatsächlich auch noch an die allerletzten Grenzen geht, die er da früher noch in Ruhe gelassen hat. Es kann aber auch ganz, ganz anders kommen. Wir wissen überhaupt nichts. Wir wissen im Hinblick auf die Ukraine-Politik bei dem Schlingerkurs, den Trump da fährt. Ja, wir wissen, dass er Selenskyj nicht leiden kann. Ja, wir wissen, dass es unter den Republikanern die eine Hälfte eher so die Isolationisten gibt, die gegen die Neokonservativen der Ansicht sind, die Ukraine ginge die USA nichts an und da sollte man jetzt einen schnellen Deal machen. Er sieht aber auf der anderen Seite ein Land, in dem viele Leute das auch nicht so sehen. Und ich glaube, er selber hat da überhaupt gar keine Meinung oder Position. Das kann heute das sein und das kann morgen das sein. Also ich traue mir überhaupt keine Prognose zu, wie Trump, wenn er drankommt, das Land regiert. Und ich wundere mich ein bisschen darüber, über die Leute, die glauben, das so richtig gut zu wissen.
Ich sage das jetzt nicht einfach nur so, sondern man schaut auf das System. Ne? Und Trump hat sich Leute geholt, sehr erfahrene Wahlkampfmanager, die wissen, wie man Kampagnen fährt. Man muss auch einmal verstehen, ne? wenn sozusagen in den USA, wenn die Macht von einer Partei auf eine andere wechselt, dann ist es üblich, dass man ungefähr 4.000, Zahlen schwanken da so ein bisschen, leitende Beamte in Washington austauscht. Und dann finden viele von denen sozusagen Arbeit in irgendwelchen Lobbygruppen, Thinktanks, ja, in Beratungsagenturen und so weiter. bis dann sozusagen die eigene Partei wieder regiert. So läuft das immer. Es geht dann immer hin und her. Ja? Mhm. Einmal eine Regierungsverantwortung und dann wieder zurück. Aber jetzt gibt es eine Entwicklung, die schon interessant ist. Es gibt diese Heritage Foundation, das ist ein sehr mächtiger republikanischer Think Tank, der schon zu Zeiten von Ronald Reagan und so weiter eine große Rolle gespielt hat. Der hat damals viele Ideen dieser Leute aufgenommen und so weiter. Und die haben einen sehr detaillierten Plan für den Fall, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht und sagen, wir haben nicht nur einen Plan, wir haben eine Zahl. Wir werden 50.000 Stellen werden wir neu besetzen mit unseren Leuten. Die haben offenbar lange Listen mit Namen, wo sie sagen, okay, wir wissen sehr genau, wen wir dann rausschmeißen. Wer sind unsere Leute und wer steht auf unserer Seite und wer steht es möglicherweise nicht. Das heißt, diese Idee, dass du sozusagen diesen Deep State, ja, diesen den tiefen Staat, das, worüber Trump auch immer wieder fabuliert, ja, die dunkle Macht dahinter, die tauschst du sozusagen komplett aus. Und das ist der Grund, warum viele Leute denken, da wird es nicht nur zu diesem Austausch kommen mit den eigenen Leuten, sondern da könnte es dann auch zu Rachefeldzügen und anderen Dingen kommen. Und es dauert dann im Zweifel nicht lange. Ne? Hat auch schon angekündigt, er wird eine Wahrheitskommission einsetzen, um dann gegen den korruptesten Präsidenten der amerikanischen Geschichte vorzugehen.
Er meint nicht sich.
Nicht genau, er meint Joe Biden gegen die Biden-Verbrecherfamilie und so weiter. Also das sind die Dinge, über die da geredet wird. Und deswegen denke ich manchmal, was passiert da möglicherweise?
Es ist einfach auch so schlimm, dass das alles möglich ist, oder?
Ja.
Also wir haben ja nur Angst vor diesen Szenarien, weil diese Szenarien sich realistisch ereignen können.
Richtig.
Ne, nochmal, wo man Ivan Krastev, den wir ja schon mal zitiert haben mit dem Satz, ne, die Grenze zwischen Demokratie und Autokratie ist die am schlechtesten bewachte Grenze der Welt.
Genau.
Und dass es offensichtlich möglich ist, also dass es in den USA, der ältesten Demokratie, die wir haben, dass das überhaupt geht.
Richtig. Ist so. Genau.
Das ist alles unheimlich erschreckend, oder? Also der Mangel an Stabilität unserer Demokratien, der ist ein beängstigendes Thema.
Ja,
es gibt
absolut.
Sozusagen relativ wenig oder zu wenig systemische Resilienz, ja, gegen die Möglichkeit von demokratisch gewählten Figuren, die die Demokratie aushebeln.
Ja.
Das gilt für alle Länder der Welt offensichtlich. Ich glaube, da gibt es überhaupt gar keine, Schweiz vielleicht, ne, die da richtig krisenresistent wären.
Ja, und es gibt warnende Beispiele. Ne? Ich empfehle immer wieder das Buch von Uwe Wittstock. Das ist ein spektakulär gutes Buch. Kann man lesen, kann man kaufen. Februar 33, in dem er detailliert beschreibt, wie die Nazis es geschafft haben, innerhalb eines einzigen Monats das ganze System so, nicht auf links in dem Fall, sondern auf rechts zu drehen.
Genau.
Dass am Ende nichts mehr sozusagen an Kontrollinstanzen und so weiter da war und die Bahn komplett frei war. Ein einziger Monat.
Ja.
Und auch da gab es damals viele Leute, die gesagt haben, du lass dir mal diesen österreichischen Schreiheiß, der wird sich selbst entzaubern.
Ja, der wird sich austoben und so weiter.
Genau.
Oder die ganzen
Rechte.
Viele haben ja geglaubt, es wäre ihr nützlicher Idiot.
Richtig.
Ja, dabei waren sie seine nützlichen Idioten.
Genau. Und dieser Führerkult, noch letzter Satz, bei Trump siehst du das auch in Amerika.
Ja, okay.
Und das ist auch eines der Themen, das wir mal etwas näher untersuchen wollen, wenn wir demnächst wieder dort sind. Deswegen bin ich so gespannt auf diese Reise diesmal in die USA. Richard,
ich danke dir sehr. Gespannt, was du dann zu berichten hast.
Ja, ich werde dir erzählen.
Ja.
Ich danke dir sehr. Hab eine gute Woche.
Ja, du auch.
Bis dann.
Tschüss, Markus.
Ciao. Ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.